Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die Binzer Bucht, also Urlaub im bekanntesten Ostseebad der Insel Rügen. Es wird eine Reise der Kontraste, vom prächtigen, modernen Kurhaus über das herrschaftliche Jagdschloss Granitz bis hin zum monumentalen Riesenbau in Prora. Freuen Sie sich außerdem auf einen Schaffner aus dem Shanty-Chor und einen der besten Kameramänner dieser Welt. Und das sind Sie, die Menschen dieser Show.
Claudia Hase, ich arbeite im Kurhaus Binz und wünsche ganz viel Spaß bei der Radioreise durch das Ostseebad.
Roger Pignac, ich begrüße alle von Rügen, Deutschlands größter und schönster Insel.
Agnes Heine, ich bin Schlossleiterin im Jagdschloss Granitz. Ich begrüße ganz herzlich die Radioreisenden bei uns am Haus.
Timo Guttwein hier vom NVA und Oldtimer Museum in Prora.
Susanna Misgeiski, ich bin die Leiterin des Prora Zentrums.
My name is Mike Guest and I'm sitting here with Alex in a park. Binz. Sun is shining, we're looking at each other, laughing and enjoying good discussions about the Insel Rügen.
Rügen ist international, also viel Spaß bei diesem Ostseeurlaub.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Sendung aus der Binzer Bucht auf der Insel Rügen, Deutschlands größter Insel. Wir starten unsere Reise jetzt gedanklich am 3. Juli des Jahres 1908. Denn da wurde das Haus feierlich eröffnet, das heute quasi das Wahrzeichen von Binz ist, das Kurhaus an der Strandpromenade. Es ist die Zeit, in der in Berlin bereits das Hotel Adlon geöffnet hat, auch das Kaufhaus des Westens, also zwei prestigeträchtige Häuser. Deswegen kommt auch der Kaiser, und zwar Kaiser Wilhelm und sein Hofstaat hier zur Eröffnung nach Binz. Auf der Speisekarte der Eröffnungsfeier stehen damals Ochsenschwanzsuppe, Steinbutt in Kapern-Tunke, Hammelrücken garniert, es gibt eine Eisbombe nach Victoria und noch vieles, vieles mehr. Das Kurhaus entwickelt sich damals zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Hier gehen die großen Konzerte über die Bühne, wie zum Beispiel auch die Operetten. Die Operette ein Walzertraum. Und hier werden heiße Nächte in der Kakadu-Bar gefeiert. Später, als die Nazis einmarschieren, gibt es Marschmusik im Kurhaus. Die ganze Geschichte erfahren Sie gleich, denn am Tag der Eröffnung da soll der Himmel ganz genauso blau gewesen sein, wie an dem Tag, an dem ich in diesem Kurhaus war, mit der Marketingleiterin Claudia Hase.
Ganz klassisch kennt man ja das große Kurhaus mit seinen drei Türmen. Daneben gab es noch das kleinere Hotel, und zwar den Kaiserhof. Ursprünglich wurden beide mal erbaut in einem Fachwerkstil, das heißt ganz viel Holz, ganz viel Verstrebung, was man so kennt. Allerdings ist das Kurhaus selbst 1906 abgebrannt. Und dann hat man sich dazu entschieden, ein paar Jahre später es wieder aufzubauen. Und dort ist es dann so entstanden, wie wir es heute sehen können. Ein monumentales Gebäude aus Stein, so wie man sich das hier vorstellt, wenn man nach Binz reist, von der Seebrücke da drauf schaut. Und daneben das Fachwerkgebäude des Kaiserhofes.
Kaiserhof, weil es auch mit Kaiserin Victoria eng verbunden ist, dieses Gebäude des Ensembles.
Das Fachwerkgebäude, das 1890 errichtet wurde und eröffnet wurde, da war einer der ersten Gäste tatsächlich die Kaiserin Victoria mit dem Prinzen. Die waren hier, waren zum Tee vor Ort, haben ein bisschen entspannt den Ausblick genossen auf die Ostsee und haben es sich hier gut gehen lassen.
Sehen und gesehen werden hier T42, also so dieses typische der 20er Jahre auch später.
Das hat das Kurhaus sehr, sehr lange geprägt, dieses Sehen und Gesehen werden. Man hat sogar die Stühle vorne auf die Promenade getragen, von unserer Terrasse herunter, um dann sehen zu können, wer läuft denn so auf der Promenade hin und her, wer landet auf der Seebrücke an. Das war unheimlich interessant für die Gäste. Und die Gäste, die gerade angereist sind, hatten immer so ein bisschen Spießrutenlauf.
Vielleicht heute auch noch so, wenn man entlangläuft und die Gäste sitzen im Café, man hat auch das Gefühl, man wird beobachtet.
Ich glaube, das ist da ein Geben und ein Nehmen. Man kann sehr schön beobachten, aber natürlich ein paar schöne Blicke auf unsere Terrasse sollen ja auch nicht fehlen.
Heute ist Kaffeeklatsch bei Tante Linchen, heute meckern sich die Tanten satt. Prost, Kaffeeschwestern und Cousinchen, hoch die Tassen, mir noch zu meckern
hat. Binz hat das Glück gehabt, anders als Sassnitz, dass es nicht ein Kratzer davon getragen hat. Und deshalb war auch das Kurhaus Binz damals noch so gut erhalten und konnte tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg direkt von den Sowjets übernommen werden. Die haben dann hier Flüchtlinge und natürlich eigene Soldaten kurze Zeit untergebracht, bevor es dann weitergegangen ist an die NVA. Also ganz, ganz klassisch ist das Kurhaus mit der gesamten deutschen Geschichte immer mitgegangen.
Ich trage eine Fahne und diese
Als allererstes gingen die Zimmer an die Kumpel der Wismut, die sich von der Uranerzförderung hier erholen sollten, die frische Seeluft einatmen, einfach die Lungen wieder freikriegen, das Licht tanken, die Sonne. Und dann ging nach der Mauerschließung das Ganze an die Reisebüros der DDR über und dort begann dann die Vergabe.
Es war dann sicherlich wie ein Sechser im Lotto. Es war ohnehin schon schwer, einen Platz an der Ostsee bekommen und dann noch schwerer natürlich in so einem prestigeträchtigen Haus.
Ein Zimmer zu bekommen war tatsächlich sehr schwierig. Das heißt, es ging ja immer über diese Zuweisung. Aber was mit der Öffnung der Reisebüros der DDR wieder einherging, war, dass die Gastronomie des Kurhauses, dass die Seele des Kurhauses sich endlich wieder dem Ort öffnen konnten, weil das war vorher natürlich nicht der Fall. Das heißt, hier fand ja Varieté statt, Tanzabende, all das war dann endlich wieder den Gästen aus Binz zugänglich.
Das war sicher auch in diesem doch tristen Alltag eine Erheiterung, so etwas hier in Binz.
Das hat den Urlaub ausgefüllt für die Gäste.
Kam die Wende, mit ihm verschwand ja auch der FDGB. Wurde es dann sofort privatisiert? Stand es erstmal leer, dieses Haus hier?
Es stand nie leer. Es wurde immer als Ferienunterkunft genutzt. Man hat nur recht schnell nach dem Übergang festgestellt, dass die Gebäudestruktur einfach auch den Ansprüchen nicht mehr gerecht wurde. Und auch das ein oder andere verfallen war, denn hier hat man festgestellt, war der Hausschwamm zugegen. Von 1997 bis 2002 hat man da ganz, ganz arg rekonstruiert nach den alten Plänen von Otto Spalding und hat das alles wieder auf Vordermann gebracht.
Sicher auch neu weiß angestrichen, weil ich erinnere mich noch an DDR-Zeiten, wo es eben nicht so weiß strahlte, wie es heute strahlt. Wir haben heute blauen Himmel, aber es strahlt ja auch bei etwas trüberem Wetter.
Der Hoteldirektor Herr Rothkirch, der zu DDR-Zeiten ja hier das Zepter getragen hat, der hat sich immer viel bemüht und hat selbst zu DDR-Zeiten, wo es ja nicht so einfach war, viel getan für die Instandhaltung, hat sogar mal Bergsteiger hergeholt für Reparaturen an den Türmen. Direkt aus Thüringen kamen die hierher, weil nur die natürlich da Firmen waren, wie sie sich abseilen können. Aber natürlich hat man die Rekonstruktion genutzt, um auch die Fassaden zu erneuern.
Inzwischen legendär sind ja auch Ihre Konzerte vor dem Haus, Chorkonzerte. Ja, sind es die klassischen mit einer Mischung aus Operette, aus Musical, aus leichter Klassik bis hin zu Schlager? Oder was läuft hier bei den Chorkonzerten?
Von modernen Tanzstunden, wo man dann schlussendlich selber mittanzen kann, bis zum klassischen Militärsorchester, das dann wirklich tolle Sachen hier spielt und den Kurplatz da wirklich gut unterhält, ist da Diverses dabei.
Genauso beliebt wie Ihr Platz natürlich auch die Seebrücke hier direkt vis-à-vis. Ich glaube, da ist immer Betrieb und egal wann man kommt, jeder muss auf die Seebrücke.
Auf jeden Fall, und die Seebrücke ist auch schon immer eine Einheit mit dem Chorhaus Binz gewesen. Da gibt es sehr interessante Geschichten. Als die erste Seebrücke erbaut wurde, hat sie zum Beispiel eine Beleuchtung gehabt. Da die Infrastruktur damals aber natürlich noch lange nicht die von heute gewesen ist, hat die Seebrücke die Dampfmaschinen des Kurhauses mitgenutzt, damit Elektrizitätsversorgung immer gewahrt blieb.
Ich habe es auch beobachtet, selbst die Möwen sind schon so gewöhnt an die Menschen, dass die überhaupt nicht mehr wegfliegen, wenn Menschen da an der Seebrücke entlanglaufen und sie ganz nah fotografieren.
Die sind zum einen das gewohnt, zum anderen unheimlich frech. Weil sie natürlich auch von den Gästen gefüttert werden und die klassische Konditionierung greift da einfach und dann weiß die Möwe ganz genau, wo es das Beste gibt und das natürlich bei unseren Gästen. Das ein oder andere Tortenstück fällt da auch mal zum Opfer.
Lassen Sie sich die Torte nicht von diesen frechen Tauben wegfressen. Die Torte ist nicht ganz billig und die Tauben, die danken es Ihnen sowieso nicht. Auf der größten deutschen Insel sind wir heute in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie heute zum Urlaub auf Rügen in der Binzer Bucht. Geschichten zwischen Wasser und Dünen, zwischen Sandstrand und Kiefernwald und jetzt auf einem Berg. Ja, den gibt es hier am Rand von Binz. Als Rügen im 18. Jahrhundert noch zu Schweden gehörte, hatten die Putbusser Grafen auf einem der höchsten Berge der Insel mitten im Wald der Granitz ein Fachwerkbelvedere errichten lassen, einen Aussichtsturm und ein Jagdhaus. Aber selten gehen die Grafen früh schlafen. Dem Putbusser Grafen reichte dieses einfache Jagdhaus nicht. Er wollte zeigen, was er ist, seinen Status beweisen und er ließ sich dann als Fürst Wilhelm Malte I. ein prachtvolles Gebäude hier auf dem Berg der Granitz errichten. Es war damals das, wie es hieß, schönste Jagdschloss Deutschlands und zog Besucher in Scharen an. Heute ist Agnes Heine die Herrin in diesem Schloss. Keine Gräfin, nein, sie ist die Schlossleiterin hier im Jagdschloss Granitz.
Das Jagdschloss Granitz ist ab 1837 für den Putbusser Fürsten Wilhelm Malte errichtet worden, als reiner Jagdsitz, als repräsentativer Ort auch. Und Fürst Wilhelm Malte ist vor allen Dingen in die Geschichte der Insel eingegangen als Bauherr nicht nur des Schlosses, sondern auch als Stadtgründer der Stadt Putbus. Also der Ausbau dieser Residenzstadt, dieser sehr prächtigen Anlage, geht eben auch auf ihn zurück.
Putbus, diese weißen Häuser, fast so schön wie Binz im Rondell angelegt.
Also Putbus ist ein wahres Schmuckstück, das ich auch finde, ein Höhepunkt der Insel ist, besonders zur Rosenblüte, denn Putbus ist auch eine Rosenstadt, was auch auf den Gründer der Stadt zurückgehen soll. Also den Ausflug muss man unbedingt machen.
Hat ja dieses Schloss hier als Jagdschloss angelegt. Das heißt, wir haben hier Wälder gehabt, wo man jagen konnte oder auch jetzt noch jagen kann.
Also die Granitz ist eines der fürstlichen Jagdreviere, da gab es eine ganze Reihe von, sicherlich eines der ergiebigsten und auch interessantesten. Und daher hat er diesen Platz und gerade auch den Tempelberg in der Granitz ausgesucht, um dieses Bauwerk hier zu errichten, auch als ein Wahrzeichen, Mittelpunkt seines Fürstentums.
Das ist ja wirklich ein Punkt, den man gerade vom Südteil der Insel, Südostteil sehr, sehr gut sehen kann, den Turm hier.
Richtig, also gerade durch die Anlage auf dem Berg hier in der Granitz ist es gut sichtbar. Auch wenn man auf Mönchgut unterwegs ist, sieht man eben einen Teil des Schlosses noch frei und der hohe Mittelturm überragt das Ganze natürlich wie so ein Fanal und zieht dann auch damals wie heute viele Gäste an.
Welcher Blick bietet sich von oben vom Turm aus?
Da möchte ich mich ehrlich gesagt gar nicht festlegen. Es ist ein so schönes Panorama über die Insel, wenn man eben da hinaufsteigt und gucken würde. Bei gutem Wetter wäre auch die Insel Hiddensee sichtbar.
Rügen, oh Rügen, bin in dich verliebt. Insel der Ruhe, des Friedens. Rügen, oh Rügen, dass es sowas gibt, ich bin in dich verliebt.
Gedanklich ins Schloss hinein, was erwartet da die Besucher im Jagdschloss Granitz?
Zunächst sicherlich erstmal ein Teil Überwältigung. Man steht in einer viele Meter hohe Vorhalle, die einen schon auf die jagdliche Nutzung vorbereitet. Es sind zwei Geschosse mit Ausstellungsfläche über die Geschichte des Hauses, aber auch die Familie zu Putbus. Und es gibt einige historische Salons, die uns auch noch einen guten Eindruck der fürstlichen Pracht vermitteln, in denen es restaurierten Bestand gibt und sogar einige wiedergekehrte Originale, was ich persönlich unglaublich spannend finde. Das sind nämlich im Damensalon handgestickte Bilder, Handarbeiten der Fürstin Luise zu Putbus, das war die Ehefrau des Bauherrn. Und sie hat diesen Salon mit farbenprächtigen, ganz feinen Stickereien ausgestattet. Und die sind erst so 2010 wiederentdeckt worden. Und wir erleben durchaus auch Zeiten von einer Stunde, die Menschen in der Ausstellung verbringen und ganz ausführlich sich das Haus begucken. Ich denke, es gibt für jeden was zu entdecken.
Man merkt es auch, wenn man hinradelt oder hinläuft, das ist so ein Anziehungspunkt. Aus allen Teilen strömen die Menschen mit dem Rad, manche joggen auch oder laufen hoch.
Das können wir jetzt gerade sehr gut beobachten, gerade die Fahrradtouristen. Das ist natürlich ein schöner Ausflugsort. Man muss bedenken, dass die Granitz an einigen Stellen 10-11% Steigung hat. Da muss man schon ein bisschen strampeln.
Ich habe es gemerkt, also solche hohen Berge auf Rügen, da kommt man in Schwitzen hier, selbst im Ostwind.
Naja, ich denke, derjenige, der in einer bergigen Landschaft wohnt, der wird darüber lachen. Aber es ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung. Aber auch die Wanderung durch den Buchenwald, der ja im Sommer auch was Kühles, Anziehendes hat, trotzdem eine gewisse Lichte hat, das ist auf jeden Fall was, wo wir auch Entschleunigung erleben. Eine Fahrt mit dem rasenden Roland zum Beispiel ist natürlich auch ein absoluter Traum. Da würde sich eine Wanderung zu uns dann anbieten. Und ich denke, man kann, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, dieses Haus wirklich auch für einen halben Tag mit drumherum genießen. Damals wie heute.
Damals wie heute und drumherum heißt, es gibt natürlich den Wanderweg runter nach Binz, in das sehr, sehr beliebte Ostseebad, aber eben auch nach Süden Richtung Seedorf, dann nach Selin runter.
Also gerade auch das Mönchgut ist zu entdecken. Die Nähe zu Binz ist natürlich ganz wunderbar, weil man eben schnell auch dort im Ostseebad im Trubel ist. Und überhaupt die Wanderwege in der Granitz, den Schwarzen See im Biosphärenreservat mal zu besuchen, ist wirklich ganz was Besonderes. Und das sollte man durchaus mal mitnehmen.
Schwarzer See ist einer, der also nicht zum Baden geeignet ist?
Auf gar keinen Fall baden. Das geht überhaupt nicht. Das ist nämlich eine Kernzone des Biosphärenreservates. Also wir sind ja hier auch im Naturschutzgebiet, aber es ist ein ganz besonderer Ort. Ich glaube, es ist ein Kesselmoor und dann ist man eben oben so für sich allein in einem wirklich sehr eigenwilligen Ort. Das hat schon fast was Magisches. Die Granitz wurde auch vor 160 Jahren als Zauberwald beschrieben und da kann ich mich nur anschließen.
Die Sie hier schon seit vielen Jahren arbeiten, genießen Sie jetzt immer noch so diesen Blick und auch das Ambiente und dieses Anwesen hier?
Aber sicher. Also wir lieben das alle. Jeder Einzelne von uns steckt in dem Haus und in Schlössern und Gärten zu arbeiten ist sowieso einfach ein traumhafter Arbeitsplatz. Und wir stehen dafür. Wir sind gern mit unseren Gästen hier im Haus, die das beleben. Und da kommt dann auch die Seele des Hauses her, meiner Meinung nach.
Schlösser, die im Monde liegen. Eine Binzerin erinnerte sich daran, wie sie hier oben mal vor Jahren in einer Vollmondnacht ganz Rügen sah. Ja, die Lichter von Stralsund, von Hiddensee und die vielen Lichter der Leuchttürme auf Rügen. Muss fantastisch gewesen sein. Aus der Binzerbucht meldet sich heute die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie heute zu einer Reise der Kontraste. Am einen Ende der Bucht Binz, dieses mondäne Bad mit den wiedererrichteten schmucken Villen, mit vielen neuen Hotels, mit Cafés und Restaurants, mit der langen Strandpromenade. Und am anderen Ende Prora, ja der Mythos, ein Ort, der wechselnde Gefühle auslöst. Einerseits wiederum ein sehr schöner Strand der Ostsee, kilometerlang, ich mag ihn sehr, paradiesisch, weiß. Und direkt dahinter wiederum ein riesiger Betonkomplex, mehr als 4 Kilometer lang. 20.000 Urlauber wollten die Nazis in einem Riesengebäude am Strand von Prora unterbringen zum Urlaub. Dieses von der NS-Organisation Kraft durch Freude geplante KdF-Bad Rügen ist eine Zeitreise durch mehrere Systeme. Zum einen wiederum das Riesengebäude selbst und zum anderen das Prora-Zentrum als kleines Museum. Susanna Mieskwajski leitet dieses Zentrum und beginnt die Zeitreise in der Zeit des Nationalsozialismus, jetzt unterlegt mit dem damaligen Intro der NS-Wochenschau.
Diese Gebäudeanlage hier in Prora hat heute eine Länge von 4,5 Kilometern. Ursprünglich waren es 5 Kilometer. Es war eine große Anlage geplant, direkt an der Küste der Prora Wiek. Eine etwas gebogene Anlage aus insgesamt 8 großen Bettenhäusern, die jeweils eine Länge von 1,5 Kilometer haben. Und in der Mitte war ein zentraler Festplatz geplant. Und die Gebäude sollten in den Zwischenräumen zwischen den einzelnen Blöcken auch große Gemeinschaftshäuser erhalten, wo dann Restaurants eingerichtet sein sollten. Und Sie merken, wenn ich jetzt sage, sollte und so war es geplant.
Es ist nicht fertiggestellt worden.
Es ist nicht fertiggestellt worden. Das, was wir heute sehen von Prora, das ist das teilerrichtete KdF Seebad Rügen. So war der offizielle Name damals in der Zeit des Nationalsozialismus, als diese Gebäudeanlage geplant wurde und dann eben auch teilerrichtet wurde.
Wann begann man mit dem Bau hier?
Die Grundsteinlegung fand am 2. Mai 1936 statt, und zwar dort, wo heute so die Mitte der Anlage ist, wo noch eine große Kaimauer ins Wasser hineinragt. Und nach der Grundsteinlegung hat man dann Anfang 1937 mit den Rodungsarbeiten begonnen. Es war eine riesengroße Waldfläche hier, die Prora Heide. Dann hat man für die Infrastruktur gesorgt, man hat die Straße von Karo nach Prora ausgebaut und man hat vor allen Dingen dann auch eine Planung einer neuen Eisenbahnstrecke von Lietzow nach Binz vorgenommen. Und diese Eisenbahnstrecke ist dann im Jahr 1938 in Betrieb genommen worden. Binz hätte heute sicherlich keinen Bahnanschluss und es könnte auch kein ICE nach Binz fahren, wenn diese Eisenbahnstrecke nicht im Zuge des Baus dieses KdF-Seebades gebaut worden wäre.
Ist es nicht zu Ende gebracht worden, weil der Krieg Opfer gefordert hat und auch die Materialien, die Ressourcen nicht da waren, oder einfach der Zeit wegen, weil natürlich das Ende des Faschismus auch zum Glück sich anbahnte?
Die Anlage ist nicht zu Ende gebaut worden, weil die deutschen Truppen ja am 1. September 1939 in Polen eingefallen sind und damit eben der Zweite Weltkrieg begann. Es waren 9 große Baufirmen, die hier gebaut haben, die hat man dann hier abgezogen.
Damit stand es leer mit Beginn des Zweiten Weltkrieges bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges?
Also es war im Rohbau fertig mit Beginn des Zweiten Weltkrieges und dann gab es aber eben eine Nutzung während des Krieges. Wenn man von diesen 20.000 Urlaubern spricht, die hier hätten Urlaub machen sollen, muss man natürlich immer sehr genau hinschauen. In der nationalsozialistischen Zeit ist natürlich nicht für jeden Deutschen dieser Urlaub gedacht gewesen, sondern natürlich nur für die sogenannten arischen Menschen, die so zur sogenannten deutschen Volksgemeinschaft gehörten, im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie. Juden, Sinti und Roma, psychisch Kranke, geistig Behinderte, politisch Andersdenkende und viele mehr hätten ja hier überhaupt gar keinen Urlaub machen dürfen. Und man muss natürlich auch wissen, dass so ein Urlaub, der hier stattgefunden hätte, ganz anders ausgesehen hätte als für uns heute ein individueller Urlaub. Wir haben als Vergleich die KdF-Schiffe, die ja unterwegs waren. Da durften zum Beispiel nur Erwachsene mitreisen. Und wenn man sich das Modellzimmer von Prora anschaut, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass die Kinder und Jugendlichen eben in den nationalsozialistischen Jugendorganisationen ihren Urlaub verbringen sollten und die Erwachsenen dann eben hier ihre Nerven stärken wollten für die große Politik. Hitler hat ein Zitat immer wieder wiederholt, wo er eben ganz klar benennt, dass die Menschen deswegen Urlaub machen sollen, um ihre Nerven zu stärken für die große Politik des nationalsozialistischen Staates. Und das ist eben dann nichts anderes gewesen als der Krieg. Dann
wäre ja diese Anlage auch ein willkommenes Ziel gewesen für die Alliierten, es zu zerstören am Ende des Zweiten Weltkrieges, auch damit dieses Symbol der NS-Zeit verschwindet. Gab es Versuche oder warum ist das nicht zerstört worden?
Also es sind Teile zerstört worden. Also der südlichste Block, der wird heute Block 0 genannt, dort wo heute das Bundeswehrsozialwerk einen Zeltplatz hat, dort stand auch ein Rohbau des zu Binz gewandten ersten Blockes sozusagen. Und dieser Block ist gesprengt worden zu Zeiten der sowjetischen Militäradministration, als sowjetische Besatzungszone war. Wir haben im Norden, also man sagt ja 4,5 Kilometer, da zählen 2 Blöcke, die als Ruinen noch existieren, mit. Im Norden hat man diese beiden Ruinenblöcke, wo auch schon Sprengungen vorgenommen worden waren. Aber dann gab es eben einen Wechsel im Denken der sowjetischen Militäradministration.
Dieser Wechsel im Denken der sowjetischen Militäradministration ist gleichzeitig der Beginn einer neuen Epoche hier in Prora. Denn dort, wo die Nazis einst ihre arischen Deutschen im Urlaub auf Linie bringen wollten, dort wurden später Soldaten der DDR auf Linie gebracht. Wir erzählen Ihnen gleich die Geschichte. Wir sind auf einer Zeitreise durch die deutsche Geschichte und das mitten am Strand. Der Mythos Prora in der Binzer Bucht, hier bei uns in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ein kilometerlanger Betonbau hat 2 Diktaturen überlebt, das Dritte Reich und die DDR. Prora war von den Nazis als Urlaubsparadies für die sogenannten Volksgenossen gedacht. Im Zweiten Weltkrieg befand sich hier ein Lazarett und ein Flüchtlingsheim für ausgebombte Hamburger. Und nach dem Krieg wurde ein Block von der Sowjetarmee zunächst gesprengt. Später hat die Volksarmee der DDR hier in Prora ein militärisches Sperrgebiet errichtet. Es gab Sprengversuche und Übungen im Häuserkampf. Susanna Migalski, die Leiterin des Prora-Zentrums, erinnert uns nun an die Zeit der NVA-Soldaten in Prora.
Soldaten!
Noch unter der sowjetischen Besatzungsmacht im August 1949 wurden hier erste Polizeieinheiten ausgebildet in diesen Reichsarbeitsdienstsiedlungen wieder. Sie wurden mit 900 Mann hier in Prora stationiert und haben so einen Grundstein schon mal gelegt für ein neues Militär. Als 1952 dann diese kasernierte Volkspolizei gegründet wurde, waren 17.000 Mann hier in Prora stationiert. Das waren ja alles nur Rohbauten. Da hat dann die kasernierte Volkspolizei Prora zu einer Kaserne ausgebaut. Und die NVA ist erst 1956 gegründet worden.
Die DDR hat sich auch nicht geniert, dass sie dieses Areal nutzt, was ja von den Faschisten davor genutzt worden ist oder geplant war.
Das wurde eigentlich gar nicht thematisiert. Wir haben Zeitzeugen gesprochen, denen das gar nicht so klar war, dass es tatsächlich als Seebad für 20.000 Menschen geplant war. Wenn Sie sich die Gebäude anschauen, ist es ein relativ moderner Neubau, Hochbau, Stahlbetonskelett, einfache Fassaden. Elemente von Bauhaus sind sogar zu finden bei den nicht fertiggestellten Restaurantbauten, so halbrunde Gebäudeteile. Das wurde eigentlich gar nicht so thematisiert, natürlich mit Absicht.
Noch schlimmer, hier mussten auch die Bausoldaten schuften, das muss man erklären. Bausoldaten waren ja diejenigen, die zu DDR-Zeiten den Wehrdienst verweigert hatten, dann aber nicht Zivildienst leisten konnten, sondern sie mussten arbeiten. Und nicht nur auf normalen Baustellen, eben auch hier im NVA-Bereich.
Die Bausoldaten gab es ja seit 1964. Da wurde dieses Gesetz geschaffen. Und seit 1956 gab es die Nationale Volksarmee. Auch das war damals noch eine Freiwilligenarmee. 1962, nach dem Bau der Mauer, hat man dann die Wehrpflicht eingeführt. Also dieser Zusammenhang Mauerbau, man kann das Land nicht mehr so verlassen. Und Einführung der Wehrpflicht ein Jahr später hat schon auch einen Zusammenhang. Ja, die SED-Führung war der Meinung, dass sie also gar keinen Ersatzdienst benötigen. Das war übrigens in ganz Osteuropa so, dass es keinen Ersatzdienst gab, weil sie ja sagten, dass die Menschen ja nur den Frieden und Sozialismus verteidigen sollen und das kann ja eigentlich keiner verweigern. Aber es stellte sich dann eben doch heraus, dass hunderte von jungen Männern dann eben den Wehrdienst verweigerten. In dieser Zeit von 62 bis 64 bedeutete das Totalverweigerung und das bedeutete dann auch Gefängnis. Also wie es in Westdeutschland ja auch war, wenn man total verweigert hatte. Nur war es so, dass man als Verweigerer tatsächlich auch gesellschaftlich sehr viel schlechter angesehen wurde. Das heißt, man hatte also beruflich auch keine Karrieremöglichkeiten. In den Anfangsjahren war das in Westdeutschland auch nicht einfach, den Wehrdienst zu verweigern. Es gab auch bestimmte Bereiche, wo man beruflich nichts werden konnte, aber in der DDR war das doch allumfassender und man war schon eher ein Staatsfeind, weil man eben den Frieden und Sozialismus nicht verteidigen wollte.
Kauern an. Soldat, Soldat in Uniform. Soldat, Soldat, ihr seid zu viel. Soldat, Soldat, das ist kein Spiel. Soldat, Soldat, ich finde nicht. Soldat, Soldat, dein Angesicht. Soldaten sehen sich alle gleich, lebendig und als Leichen. Soldat, Soldat, wo geht das hin? Soldat, Soldat, wo ist der Sinn? Soldat, Soldat, im nächsten Krieg. Soldat, Soldat, gibt es keinen Sieg. Soldat, Soldat, die Welt ist jung. Soldat, Soldat, so jung wie du. Die Welt hat einen tiefen Sprung. Soldat, am Rand stehst du.
1964 wurde dann dieser Bausoldatendienst eingeführt, vom SED-Staat so bezeichnet als größtes Zugeständnis an den Klassenfeind. Und dieser Ersatzdienst bedeutete dann zwar einen waffenlosen Dienst, aber eben innerhalb des Militärs, was natürlich sehr, sehr schwierig war für Pazifisten, in Uniform zu sein, in die Kaserne zu müssen, militärische Vorgesetzte zu haben, die eben auch oftmals die Bausoldaten auch nicht als Waffenverweigerer gesehen haben, sondern eher als Kriminelle, die eben diesen Dienst nicht machen wollten.
Wurden die auch zum Teil misshandelt, wie es auch Rekruten erging, also mit Strafsport gegenüber Bausoldaten? War auch so ein militärischer Drill im Arbeitsalltag eingebaut?
Also dieser militärische Drill, den man von den Wehrpflichtigen aus der NVA kennt, der ist tatsächlich bei den Bausoldaten so nicht angewendet worden. Sie hatten zwar auch eine Grundausbildung, die mussten auch mit Gasmasken und so üben, zwar dann nicht mit einem wirklichen Gewehr, aber das war auch schon sehr, sehr anstrengend und schwierig. Diese körperlich schlechten Behandlungen von Wehrpflichtigen in der NVA, die ja auch mit den Wehrpflichtigen untereinander auch viel zu tun hatte, die ist bei den Bausoldaten nicht zu finden. Es gibt eine zweite Phase bei den Bausoldaten, da ging es denen ein bisschen besser. Kasernen waren fertig gebaut und hier in Prora haben sie beispielsweise in diesem Ferienheim so Art Hausmeisterposten gehabt. Das war so von 75 bis 1982 und da gab es eben dann auch Beschwerden von Wehrpflichtigen, die sich dann tatsächlich auch viel schlechter behandelt fühlten als die Bausoldaten. Sie waren in kleineren Gruppen und dann ab 82 wurde der Bausoldatendienst wieder verschärft. Die Wirtschaft in der DDR lag ziemlich da nieder, man brauchte auch billige Arbeitskräfte und die mussten den Hafen Mukran mitbauen. Eine direkte Verbindung zwischen der Sowjetunion und der DDR und die Bausoldaten wurden eben in großer Zahl dort auf dieser Baustelle eingesetzt, mit teilweise auch wirklich sehr anstrengenden und auch gesundheitsschädigenden Einsätzen. Die schwerste Arbeit war da sicherlich die im Kaesong, wo man dann also die großen Pylonen für die Anleger in den Meeresboden gearbeitet hat.
Und dieser Hafen von Mukran ist unübersehbar aus der gesamten Binzerbucht, vor allem aus Prora. Diese Bucht ist heute unsere Urlaubskulisse hier. Gleich mit Panzern, mit Trabis, mit Lokomotiven, mit einer Bäderbahn, mit dem rasenden Roland und einem Mann, der klingt wie Howard Carpendale. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute erkunden wir die Binzerbucht auf der Insel Rügen, eine Art Zeitreise. Denn Prora mit seinem kilometerlangen Betonbau steht wie ein zementiertes Geschichtsband von der NS-Zeit über die DDR bis hin ins vereinte Deutschland. Zeitlich sind wir noch in der sogenannten deutschen demokratischen Zeit, als die sogenannte Nationale Volksarmee dieses Gelände besetzte. An diese Zeit und auch die Fahrzeuge dieser Zeit erinnert das NVA-Museum in Prora. Timo Gottwein läuft mit uns hindurch, auch ins benachbarte Oldtimer-Museum und wir nehmen jetzt mal Haltung an.
Achtung, präsentiert das Gewirr!
Mein Vater hat das ganze Museum gegründet und ich bin jetzt dabei und unterstütze ihn.
Hat er aus Altbeständen der NVA hier was zusammengetragen oder wie kam er zu diesen Panzerwagen? Weil die findet man ja nicht beim Autohändler um die Ecke.
Also das war am Anfang relativ schwer. Man musste erstmal in die sogenannte Szene reinkommen. Das heißt, sobald man da die ersten kannten, hatten die wieder Telefonnummern, die hatten wieder Telefonnummern.
Über die Kontakte kamen dann auch die Utensilien hierher.
Genau, das sind halt meistens Privatpersonen, die das halt schon damals gesammelt haben. wo jetzt aber die dann teilweise in ein Alter kommen, wo sie sagen, wir haben jetzt gar nicht mehr den Stellplatz oder wir müssen gucken, wo bleibt es die nächsten 20 Jahre. Und die haben dann gesagt, wir haben es gerne, wenn es dann in so ein Museum kommt, wo es auch wertgeschätzt wird. Wir haben generell verschiedenste Panzer. Weiter hinten sind so die klassischen Modelle, wenn man jetzt in Prora denkt, der BMP-1. Dann haben wir noch den T-55 Bergepanzer. Das sind so die Panzer, die wirklich auch vor Ort gefahren sind. Oder hinten dann so eine alte MiG, ein schönes altes Kampfflugzeug.
Die wir hier sehen, die waren alle im Einsatz in frühen DDR-Jahren, in späteren?
Also das gibt es von bis. Wir haben wirklich welche, die waren von Anfang an dabei, manche eher gegen Ende. Wir haben hinten auch quasi als Vergleich noch einen Hubschrauber der Bundeswehr, dass man halt sagt, es gab nicht nur NVA, sondern es gab ja auch die andere Seite.
Das heißt, wir haben beides hier.
Also wir haben 99% NVA, nur quasi noch einmal so, dass man einen Tupfer anders hat, ist dann ein Hubschrauber von der Bundeswehr. Interessant ist zum Beispiel die GSP-Fähre, die GSP-55. Die konnte quasi als Paar zur Brücke benutzt werden. Da ist eine Seite aufgeklappt, dann wurde eine Rampe runtergefahren. Daneben hat sich quasi gegenläufig das gleiche Fahrzeug gestellt und dann konnte man Gewässer überbrücken können.
Sehen wir hier so einen Panzer mit Schaufelbagger dran?
Das ist ein SPW-40.
Schützenpanzerwagen?
Genau, Schützenpanzerwagen.
40? Nicht 40 PS, hat sicher mehr gehabt.
40 PS hatten die meisten, hatten deutlich mehr. Die hatten um die 100 aufwärts, eher jetzt in dem Fall 140. Wir haben aber auch welche, die haben nochmal ein gutes Stück mehr.
Da hinten schaut es schon sehr kriminell aus. Da ist dann ein Panzer auch mit Kanone.
Das ist der BMP-1. Also das ist wirklich so einer der Panzer der NVA. Was ich besonders interessant finde, hier in den Hallen ist ja gerade relativ warm. Wenn man aber denkt, in diesen Panzern haben teilweise 10 Leute Platz gefunden. Ich glaube, dem wäre noch ein bisschen wärmer geworden als jetzt in der Halle.
Das war ja kein Sanatorium da drin, das muss extrem gewesen sein.
Ja, vor allem, das sind ja auch nicht die normalen Bedingungen, dass man sagt, man fährt jetzt Cabrio in Ruhe lang, sondern das waren ja wirklich Einsätze, wo man dann eh angespannt war, noch warm angezogen mit Sicherheitsausrüstung und dann noch Schoß auf Schoß saß.
Das auch nicht klimatisiert. Genau. Also ich wüsste nicht, dass da im Panzer eine Klimaanlage ist. Nee,
da haben sie auf jeden Millimeter geguckt, haben lieber nachgepanzert, als dann noch zu sagen, wir gehen jetzt auf Luxus.
Der Kanonensong.
Jetzt werden die Autos schon etwas kleiner, das ist so ein Transportfahrzeug hier.
Genau, das ist ein alter Luas, zum Beispiel zum Krankentransport benutzt. Man konnte die ganzen Sitze auch links und rechts abflachen, dass man mehr Platz für Liegen hatte oder die konnten dann auch von hinten hochgezogen werden.
Dann sehen wir auch einen kleinen Wagen, Trabi Cabrio.
Das ist ein normaler Trabant 601, aber der wurde auch wirklich für die Zwecke benutzt. Also es waren ja gängige Fahrzeuge, dann halt ein bisschen flacher gebaut für die Einstiegsebene. Also deswegen halt die Variante F, so ein klassischer Kübelwagen.
Ich bin ja auch gebürtig DDR und ich erinnere mich noch, dass unser damaliger Lehrer für Wehrtechnik ab und zu unserem Fahrzeug angefahren kam. Das sah zwar cool aus, aber das waren die gebräuchlichen.
Ja, also das ist ja ein 601. Wir haben nebenbei auch noch die klassischen Trabis. Sie sehen sich sehr ähnlich, aber der Fachmann sieht dann doch bei den unterschiedlichen Nummern unterschiedlich.
Mittelpunkt internationaler Messen. Favorit der 600 Kubikzentimeter Klasse, der Trabant 601.
Timo, jetzt sind wir aus dem NVA-Museum ins Oldtimer-Museum gewechselt und hier ist jetzt Ost und West gleichermaßen vertreten. Wir sehen also Oldtimer-Fahrzeuge aus ehemals Ost und ehemals West. Was sehen wir alles?
Über 40 Jahre Ost-West-Vergleich stehen sich halt immer die Fahrzeuge gegenüber. Das heißt, wir haben besonders vorne halt stehen, wo dann meistens, wenn die Familien rumgehen, der Opa sagt, das bin ich gefahren. Weiter hinten sagt dann eher der Sohn, ach ja, den bin ich ja mal gefahren.
Und ansonsten die ganze Palette der DDR-Luxuskarossen vom Trabi über den Wartburg, was sehe ich da noch? Ein Barkas auch.
Genau, oder man sieht auch hinten den alten Wagen vom Honecker. Also wir wissen nicht 100%, ob er ihn gefahren ist, weil davon gab es eine Handvoll Fahrzeuge. Und da es ja die Stasi-Akten gab, wusste niemand, wer wann wo mitgefahren ist. Da es aber nicht sehr viele gab und die recht lange im Einsatz waren, würde ich zu 99% meine Hand für ins Feuer legen, dass er da doch mal drin gesessen hatte. Man hat halt gemerkt an diesen Fahrzeugen, wenn die staatlich genutzt wurden, war auf einmal manche Sonderausstattung dann doch da. Da war die eben besprochene Klimaanlage, die war auf einmal dann doch eingebaut, die vielleicht nicht serienmäßig in diesen Fahrzeugen drin waren.
Und das Radio, fürs Westradio, ne?
Ja, welche Radios sind empfangen wohl, das können wir nur mutmaßen, aber wahrscheinlich, wenn man sich bemüht, hat man es auch reingekriegt.
Rias, hoffentlich.
Was ist der Rias? Was ist der Rias?
nicht nur Autos, wir sehen auch Lokomotiven. Hier eine aus der sowjetischen Fabrikation, die mich an meine Reisen damals in die UdSSR erinnern.
Wie man sieht, ist sie ja relativ groß. Es gibt zwar äußere Panzerhallen, die wir benutzen, und die wurden dann von der Zeit überdacht. Diese Lok mussten wir vorher reinstellen, weil man sieht vorne, über die Kante des Dachs geht sie hinüber. Das heißt, wir müssten das komplette Dach abbauen, um diese Lok zu bewegen.
Du bist ja aus Paderborn, Timo, also aus dem ehemaligen Westen. Für dich ist es interessant, all das mal kennenzulernen, diese DDR-Technik, die du ja gar nicht live erleben konntest, ob deines jungen Alters.
Also was mich selber interessiert, wenn man über diese 40 Jahre geht, am Anfang sind sich die Paare noch relativ ähnlich. Und je weiter man dann nach der Trennung geht, desto mehr Versatz ist quasi, dass dann der Westen vielleicht so ein, zwei Jahre Vorsprung hat und dann manche Sachen kopiert wurden, beziehungsweise wurde allgemein sehr viel hin und her kopiert, was vielleicht heutzutage gar nicht mehr möglich wäre, war damals gang und gäbe.
Ja, der Vorsprung des Westens gegenüber der DDR. Auch das Oldtimer Museum bildet hier deutsch-deutsche Geschichte ab. Hier ist Rias, eine Reise in Alex' Sinne. Heute Urlaub auf der Insel Rügen in der Binzerbucht. Grüße Sie ganz herzlich hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Zwei Superlative in dieser Binzerbucht. In Prora steht der längste Betonbau der Nazis gewissermaßen als Symbol dieses Größenwahns. Darüber haben wir sehr ausführlich gesprochen. Es geht auch noch um die längste Jugendherberge der Welt, als Ergebnis eines Jugendtreffens mit 15.000 Menschen, auch quasi ein Rekord. Susanna Majgalski, die Leiterin des Prora-Zentrums, rollt nun die Geschichte im vereinten Deutschland auf.
Beim Ende der DDR, also 1990, war die Situation tatsächlich so, dass am 2. Oktober 1990 die NVA-Soldaten noch ihre NSVA-Uniform anhatten. Und am 3. Oktober traten dann die, die dann in die Bundeswehr übergingen, mit der Uniform ihres vorherigen Klassenfeindes an.
Der Klassenfeind kam über Nacht ganz friedlich.
Ja. So ist es. Und das ist natürlich schon für einige eine ganz skurrile Situation gewesen. Zunächst wurde Prora dann von der Bundeswehr übernommen. Also es war tatsächlich von 90 bis 92 hier ein Bundeswehrstandort, wo man leider auch viele Akten einfach weggeschafft hat und vernichtet hat. Also das blutet einem ja immer das Herz als Historikerin. Und natürlich gibt es dort auch viele Fälle, wo ehemalige NVA-Soldaten dann auch einfach ganz persönlich Akten von sich dann auch vernichtet haben, um dann nicht sich irgendwie rechtfertigen zu müssen in späteren Zeiten. Es sind ja auch nicht alle übernommen worden. Also manche haben auch einfach gesagt, dass sie das nicht wollen. Manche sind eben, obwohl sie es wollten, nicht genommen worden, einfach aufgrund ihrer Vergangenheit und aufgrund des politischen Engagements, denn man muss ja bedenken, dass die NVA ist ja nicht eine Armee gewesen des DDR-Staates, sondern es war eine Armee der SED. Und es ist ja auch eine Parteiendiktatur gewesen, die DDR. Aber der Standort an sich ist dann eben so nicht zu halten gewesen. Also eine Kaserne für 10.000 bis 12.000 Soldaten gab es ja eigentlich in der alten Bundesrepublik auch nicht.
Zum Glück muss man sagen, also war die Überlegung, wie kann man das zivil nutzen. Sicher war auch die Diskussion, es abzureißen, aber eben auch es als Wohnungen zu nutzen, als Ferienwohnungen. Was ist jetzt daraus geworden? Was wird in den kommenden Jahren werden?
Die Bundeswehr ging ja dann weg hier aus diesem Ort. Und erst dann, also nach 1992, Anfang 1993, wurde ja diese ganze Anlage überhaupt erst der Öffentlichkeit zugänglich. Insofern gab es dann natürlich auch viel Forschung und dieser Ort wurde neu entdeckt und natürlich gab es dann auch einen Streit darum, was damit passiert. Die erste Entscheidung, die gefallen ist, war dann, dass das Ganze unter Denkmalschutz gestellt wurde, sodass also diese Überlegung, es abzureißen, damit auch vom Tisch war. Worüber wir natürlich sehr glücklich sind. Denn auch wenn das Ganze natürlich große Probleme bereitet, wie was mache ich jetzt aus so einer großen Gebäudeanlage, ist es doch so, dass es eine der wichtigsten architektonischen Hinterlassenschaften der NS-Zeit ist, neben dem Nürnberger Parteitagsgelände oder auch dem Olympiastadion in Berlin. Dass es keine Stiftung gab, die sich dieser Großanlage angenommen hat. Da war es dann eben das Bundesfinanzministerium, haben die eben die Blöcke einzeln verkauft. Und das ist dann im Grunde genommen das Ende der Idee, diese Gesamtanlage als eine Gesamtanlage auch zu entwickeln.
Wir haben jetzt hier eine Jugendherberge, die zum Beispiel entstanden ist bereits.
Genau, die Jugendherberge ist im Block 5 die erste Sanierung in einem Block. Die ist 2011 eröffnet worden und danach sind dann eben private Investoren tätig geworden. Und die haben eben blockweise Prora aufgekauft. Das Hauptaugenmerk sind eben dann bei den großen Immobilienfirmen Eigentumswohnungen, die dann eben verkauft werden an Eigentümer, die das also durchaus auch als Geldanlage sehen, also nicht dauerhaft hier wohnen, das sind die wenigsten, sondern das dann nur für Ferien benutzen, diese Wohnung, und ansonsten eben vermieten.
Wir sitzen jetzt ja auf der Westseite, aber östlich von uns an das Meer, eine der schönsten Strände Rügens, an sich als Urlaubsort ein herrlicher Ort, auch wenn man jetzt sich so eine Ferienwohnung hier kaufen würde.
Also es ist auf jeden Fall ein schöner Ort und deswegen ist es auch bei 0% Zinspolitik weggegangen wie warme Semmel sozusagen. Wir hätten uns vor allen Dingen gewünscht, dass im Block 5, diesen letzten Block vor den Ruinen, so ein Kulturblock entwickelt. Wir hätten uns auch gewünscht, dass keine außenhängenden Balkone beim Block 5 zur Seeseite entstehen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben aber neben der Jugendherberge erreichen können, dass ein Innenhof mit einem Treppenhausbau in öffentlicher Hand bleibt, dass dieses Bildungs- und Dokumentationszentrum eine Zukunft hat und dann eben auch im historischen Block sich befindet, und zwar in einem der Bettenhäuser.
Deswegen sind ja auch die Urlauber aufgerufen, einmal sich das in Natura anzuschauen. Man kann ja auch mit dem Fahrrad entlang radeln, entlang dieser gut 4 Kilometer, aber eben auch ihre Ausstellungen anzuschauen und dann nochmal diesen Zeitspiegel auch zu sehen.
Also wir bieten ja Moving History Touren an, wo wir eben mit dem Fahrrad die Gesamtanlage abfahren. Zu Fuß machen wir Geländerundgänge hier um den Block 5 rum und in der Ausstellung zeigen wir eben diese beiden Seiten der Geschichte von Prora, einmal die NS-Zeit und einmal die DDR-Zeit, die eben die Geschichte des 20. Jahrhunderts eben auch widerspiegelt.
Freiheit ist unsere einzige Zukunft. Wir sehen es hier ganz deutlich in Prora. Aber damit legen wir jetzt mal dieses große Geschichtsbuch beiseite und haben jetzt die Urlaubslektüre hier am Strand. Kleine, feine Geschichten aus der Winzerwucht. Wir entdecken die Welt mit den Ohren und fangen unsere Eindrücke im Mikrofon ein. Das Ergebnis ist hier die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus der Winzerwucht. Diese Winzerwucht ist eine Marke und umfasst das Ostseebad Binz mit den Villen der Bäderarchitektur, die Natur, der Granit, den Schmacher See, den Ortsteil Prora, den wir ausführlich besucht hatten, den Baumwipfelpfad und auch die schmale Heide mit den Feuersteinfeldern. Einen Teil dieser Orte verbindet der Jagdschloss-Express, ein kleiner, putziger Zug, der auf der Straße fährt. Erfunden hat diese sogenannten Wegebahnen der Berliner Roger Pignac, schon seit Jahrzehnten ein Insulaner hier auf Rügen. Er ist Chef der Jagdschloss-Express und Ausflugsfahrten GmbH. Und hier ist ein Loblied auf diese Züge.
Wir fahren mit der Bimmelbahn und singen laut im Chor. Kennt ihr das Jagdschloss Granitz nicht? Wir stellen es euch vor. Sie fährt uns durch den ganzen Ort mit Freude und Gefühl. Der kleinen Winzer Eisenbahn, der wird das nie zu viel. Jagdschloss Express, die Winzerbahn. Jagdschloss Express, auf einem Mensch. Das ist der Jagdschloss Express, groß und klar, der fährt in Winz. Wir steigen ein.
1992 begannen wir mit unserer ersten Wegebahn. Wir hatten einfach die Idee, dass wir sagten, am Jagdschloss Granitz waren so viel Busverkehr und PKWs, es war ein Chaos. Und dann haben wir gesagt, okay, man könnte das ja ein bisschen sortieren und dann bieten wir den Gästen natürlich mal so eine schöne Rundfahrt vom Ostseebad Binz an.
Am Anfang sieht es immer aus, als ob es nur was für Kinder wäre, für Kleinkinder, Jugendliche, ist aber auch für Erwachsene sowas.
Ja, das wurde oft so belächelt, die Kinderbahn, gerade am Anfang, als wir damit anfingen. Aber das zeigte sich ja in den Jahren, unser erster Auftrag war auch gleich die größte Wegebahn, die jemals gebaut wurde, am Capacona. Die hat eine Kapazität von 165 Plätzen. Das heißt, dort passen 3 Reisebusse normalerweise an Gästen rein.
Wahnsinn, kann ja fast schon eine Bahnkonkurrenz machen von der Größe. Ne?
Ja, der Zug, der hat eine Länge von 38 Metern. 2016 haben wir dann die erste Wegebahn in voll 400-Volt-Technik herausgebracht, also emissionsfrei, die stärkste Wegebahn in Elektro heute noch in Europa. Das dritte Highlight, wir haben nach Melchseefurt in die Schweiz eine Wegebahn ausgeliefert. Das ist jetzt die höchst fahrende Wegebahn Europas. Die fährt in 2000 Meter Höhe auf einem Rundkurs von 5 Kilometern mit 9 Haltestellen fährt die ihre Strecken ab täglich.
Schon sehr expandierend, wie man so schön sagt, eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte.
Naja, ja, ja, danke. Ich sage einfach danke.
Jetzt auch China, die bestellen auch. Auch da gibt es riesige Freizeitparks mit noch viel, viel mehr Menschen als bei uns.
Ja, wir haben dort mit dem Freizeitpark Chemelong, das ist ein Safari-Park.
Fährst du mit unserer Bimmelbahn, geht's los vorbei am Meer, bis wir danach zum Schloss hochfahren und durch den Wald daher.
Zu der Strecke hier in Binz, von wo nach wo geht diese Bahn?
Wir fahren von Binz aus dem Zentrum zum Jagdschloss Granitz, durch den Ort mit einer kleinen Ortsrundfahrt. Gäste können oben am Jagdschloss Granitz verweilen und dann später wieder zurückfahren. Die Leute werden über die Geschichte des Ostseebades informiert, über das Biosphärenreservat. Ebenso fahren wir auch aus dem Zentrum des Ostseebades nach Prora zum Baumwipfelpfad. Des Weiteren haben wir dann den Ortsverkehr, auch die Gäste mit der gültigen Kurkarte können diese kostenfrei nutzen. Der Ort ist doch recht lang gezogen und so hat man die Möglichkeit, schnell mal ins Zentrum zu kommen oder zum kleinen Bahnhof und umzusteigen. Ne? Also das ist eigentlich eine Sache, die die Gäste sehr, sehr gerne annehmen. Oder als Shuttle bei den Störtebeker Festspielen.
Störtebeker Festspiele ist ja schon eine Institution hier, mit Wolfgang Lippert auch da, oder?
Ja, 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 ja. Ja, Lippi ist da natürlich präsent.
Erna komm!
Erna, komm. Na, vielleicht sehen Sie auch Lippi da, aber bei uns kommt jetzt nicht Erna, bei uns kommt jetzt Udo. Denn noch schneller unterwegs ist man auf Rügen im rasenden Roland. Und da rast regelmäßig Udo Guthardt aus Thüringen mit, ein Schaffner mit Shanty-Stimme. Und hier zur Einstimmung mal echte Plattköpfe.
Ich bin wieder in diesem Raum, das ist wirklich vor. Ich fühl Blut auf ein Tuch und das schon bin ich johr. Von Portbus nach Gürn und auch zurück. Kennis, glaub mir, das ist ein schönes Stück. Ich kenn doch jeden Bahnhof, jeden Baum, als das ich schon ein Traum.
Binz, Fleibbahnhof.
Sie wurden mir empfohlen als ein ganz toller Zugführer hier.
Wo? Thüringer aus Weißensee, dort wo die Runneburg steht, Thüringer Tiefebene. 30 Kilometer von Erfurt entfernt.
Seit wann sind Sie jetzt schon hier, Schaffner?
Hier seit 2018.
Sie haben ja so eine ganz starke Stimme.
Ich war im Kfz- und Panzerdienst als Hauptmann und tue heute noch als Ausgleich singen beim Shantychor in Sassnitz.
Wir kommen weit von Norden her, vom schönen Ostseestrand. In Sassnitz da sind wir zu Hause auf unserem Inselland.
Richtig Seemannslieder alles. Von Santiano bis die ganz alten, die man schon Rügenlied und diese ganzen Sachen.
Rügenland, Insel unserer Träume, Rügenland, du gefällst uns sehr, Rügenland.
Und hier begleiten Sie jetzt als Schaffner den rasenden Roland mit ganz markigen Ansagen auch?
Ja, wird ausgerufen immer, so dass die Leute auch wissen, wo sie sind, was auch von den Leuten sehr gern angenommen wird. Winz!
Macht den Reiz dieser Zugfahrt aus? Also wenn zum einen natürlich die Bahnnostalgie, Bahnromantik.
Also dann dazu die Landschaft, weil sie sehr abwechslungsreich ist. Wir haben ja hier, wenn wir Richtung Putbus fahren, sehr viel offenes Feld, sag ich mal. Und wenn man Richtung Görn fährt, haben sie dann Granitz einmal und eben ein bisschen bergig, Waldgebiete alles und Biosphärenreservat, was natürlich dann auch entsprechend Tiere alles sehen kann. Was natürlich auch interessant ist für die Reisenden.
Ihr Lieblingsort an dieser Strecke hier zwischen Putbus und Görn?
Ach, Lieblingsort kann man gar nicht sagen. Es hat jeder Ort seinen Reiz eigentlich. Es kommt immer darauf an, was man bevorzugt. Sucht man Jubel, Trubel, Heiterkeit, fährt man nach Binz. Will man es etwas ruhiger haben, geht man nach Selin auf der Seebrücke oder nach Görn.
Die atmen ja jeden Tag dieses dampfige Eilen, diesen Rauch auf der Dampflok. Macht es Ihnen was aus?
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Das tut die Stimme ölen.
Da bläst und schnauft er nochmal so richtig. Schön, dieser rasende Roland auf der Insel Rügen gehört einfach eben zu dieser Insel. Und hier in Binz gibt es im kleinen Bahnhof sogar eine Gaststätte zu Ehren dieses rasenden Rolands. Menschen und ihre Lebensreisen hier bei uns. Alexander Tauscher trifft Ein- und Auswanderer in der Radioreise, heute aus der Binzer Bucht. Grüße Sie. Jetzt ein Mann, den mir der liebe Holger Vohnberg von der Kurverwaltung Binz wärmstens empfohlen hat. Und ich muss sagen, vielen lieben Dank, lieber Holger, für diesen großartigen Kontakt. Und wie schrieb Holger einmal selbst, ein Mann, eine Kamera, eine Crew, my Gast.
Viele Jahrzehnte lang hatte Mike Gast große Filme gedreht, heitere wie ernste, mit ganz großen, weil er war am Set mit Klaus Kinski. Er drehte den Monaco-Franze, das Erbe der Guldenburgs oder auch hier auf Rügen Hallo Robbie mit Carsten Speck. Mike Gast, ich füge hinzu, ein Mann, ein Leben und ganz viele Lebensreisen rund um die Welt.
Around the world, I've searched for you. I traveled on when hope was gone to keep a rendezvous.
Du hast eine Vita, die sich wahnsinnig spannend liest. Geboren am Chiemsee, also mitten in Oberbayern.
Meine Eltern waren deutsch. Meine Mutter, die kam aus Hamburg und mein Vater kam aus Preußen. Die haben sich nach dem Krieg kennengelernt. Mein Vater war Segellehrer damals, hat die Amerikaner, die Soldaten, Segeln beigebracht. Und dann hat mein Vater einen Job angeboten bekommen von einem American Sergeant auf Vancouver Island als Holzfäller zu arbeiten. Meine Eltern haben gesagt, damals, das war 1951, Deutschland sah ziemlich düster aus, die machen das. Und mein Vater ist vorausgefahren, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Und meine Mutter ist dann mit meinen älteren Brüdern und ich von Bremerhaven nach Halifax mitten im Winter mit einem Dampfer und dann mit der Eisenbahn von Halifax rüber nach Vancouver. Und mein Vater hat da einen Job gehabt in der Westküste von Vancouver Island. Das war ein Indianerdorf, 250 Einwohnern. Und er fing an als richtiger Holzfäller mit Axt und Säge. Und da habe ich meine Kindheit verbracht auf der Insel. Und deswegen habe ich eine Affinität zu Inseln und das Meer. Weil als Kinder aufzuwachsen war ein Traum. Es war
ist ja noch viel urwüchsiger als Rügen, Vancouver Island.
Ich bin als Kind von der Schule gekommen, mit jungen Jahren, und bin mit meinem Hund in die Wälder gegangen, runter ans Meer, und du hast keinen Mensch gesehen. Meine besten Freunde waren die Wälder, und da gab es Braunbären und unglaublich viele Rehe und Lachs und alles. Ich bin ein leidenschaftlicher Angler auch. Fliegenfischen, da wirklich traumhaft als Kind in dieser Atmosphäre aufzuwachsen. Denn sind wir von Kanada, Vancouver Island, 1965 runtergezogen nach Nordkalifornien. Da habe ich die Hochschule absolviert und dann war ich auf der Universität. Humboldt State University ist nördlich von San Francisco und da habe ich Kunst und Malerei, Skulptur studiert. Und da tobte Vietnam. Und 1970, obwohl ich Kanadier war, ich habe einen kanadischen Pass damals gehabt, konnten die Amerikaner und Kanadier in die Armee hineinziehen. Und ich wollte nicht nach Vietnam. 1970 habe ich einen Brief bekommen von Onkel Sam. Ich sollte mich innerhalb zwei Wochen nach San Francisco melden zum Armee. Die Freude. Und ich habe gesagt, no way. Und ich habe alles verkauft, ganz schnell. Und habe ein Flugticket gekauft, Seattle, Luxemburg. Mitte November 1971 bin ich in Luxemburg gelandet.
Im sicheren Hafen Luxemburg.
Ja, ja. Und es Schneeregen. Und ich habe gesagt, oh nee, nee, nee. Das ist nicht meine Welt. Mit dem Bus bin ich nach Marokko. Drei Tage lang mit einem Bus von Luxemburg nach Tangier. Und dann habe ich getrampt. Australianer mit einem kleinen Ente haben mich mitgenommen und ich bin in die Atlasbergen gelandet. Und da habe ich eine Pension genommen. Und da saß ein alter Mann abends in einem Innenhof und ich habe von meiner kleinen Terrasse runtergeguckt. Der lernte Englisch an einem Plattenspieler. Jack and Joe went up the hill. Und ich habe gesagt, witzig. Und dann bin ich runtergegangen und ich habe ihn angesprochen. Und er war ganz fasziniert. Man, you speak English. Und ich sagte, ja. Und wir kamen ins Gespräch. Das war der Besitzer von dieser Pension. Und er war auch Bürgermeister von diesem Dorf. Und der hat mir ein Angebot gemacht. Ich konnte kostenlos in der Pension leben. Und ich sollte ihn jeden Tag vormittags 3 Stunden Englisch beibringen. Habe ich gesagt, okay, mache ich. Nach 3 Monaten war das ein bisschen langweilig. Der Bruder von meiner Mutter, ein sehr talentierter Kameramann, wohnte hier in Deutschland, in Hamburg. Und er hat gesagt, ja, wenn du Lust hast, ich mache demnächst einen Spielfilm in Berlin. Komm mal hin, du kannst als Materialassistent arbeiten. Ich habe gesagt, komm ich. Und dann bin ich von
Marokko
nach Berlin getrampt und habe diesen Film mitgemacht. Und das hat mir gefallen. Ich habe gesagt, die Richtung mache ich weiter. Und der hat mir geholfen, eine Stelle in Schlieren-Hamburg zu bekommen, als Praktikant in der Kammerwerkstatt. Und ich habe 2 alte Deutschen gehabt, die waren richtig toll. Und die haben mir alles beigebracht mit Kameras und alles. Dann irgendwann mal habe ich Werner Herzog kennengelernt. Und Werner hat gesagt, Mensch, ich mache demnächst Kaspar Hauser in Dinkelsbühl. Hast du Lust mitzumachen als Kameraassistent? Anschließend habe ich 4 Filme mit ihm gemacht. Nosferatu mit Kinski und Bruno Ganz und Isabella Gianni und Wojciech mit Kinski und Eva Mattes und Sepp Bierbechler.
Das war der Beginn einer großen Zeit hinter der Kamera. Wir reden gleich noch über die Promis damals und seine Kamera heute in Binz. Die schönsten Fotomotive am Ostseestrand hier gleich bei uns. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute unterwegs in der Binzer Bucht auf der Insel Rügen. Einer der meist fotografierten Orte ist ganz sicher die Seebrücke und auch das Kurhaus. Dort sind sie auch mit großer Sicherheit nie allein auf einem Foto. Ganz anders macht es Mike Gast. Er ist mit seiner Kamera sehr oft noch vor Sonnenaufgang am Strand und fängt diese Morgenstimmung im Bild ein. Natur findet er schön, wenn sie unberührt ist, sagt er. Deswegen muss er sehr, sehr früh los und findet auch auf Rügen immer weniger dieser Orte, wie er uns gleich sagen wird. Die Fotografien von Mike Gast sind gefragt. Sie hängen in Kanzleien oder auch in Arztpraxen, sind Bestellungen, also die sicher auch ihren Preis haben, vor allem ihren Preis wert sind. Denn Mike ist ein sehr, sehr erfolgreicher Kameramann, der im Fernsehen viel erlebt hatte und deswegen ganz klein zunächst beginnen musste. Hier ist nochmal seine Fernseh- und Kamerageschichte.
Klinik unter Palmen.
Klaus-Jürgen Wussow.
Und wir haben in den Yucatan Dry Wintern gedreht. Habe ich einen Anruf bekommen von ZDF. Mike, wir machen demnächst eine Serie auf der Insel Rügen. Hättest du Lust, der Pilotfilm zu machen? Ich habe gesagt, die ganze Ecke kenne ich nicht. Und ich habe auf eine Karte geguckt und ich habe gesagt, Insel, Meer, ja, ich probiere es. Das war 2000. Bin ich zum ersten Mal hier auf der Insel gekommen und habe den Pilotfilm gemacht mit Carsten Speck. Das Projekt hieß Hallo Robbie. Und diese Pilotgeschichte ist richtig gut angekommen und ZDF hat entschieden, weiterzumachen. Und was mir unglaublich gefiel, damals 2000, die Insel, das Meer und unglaublich viel Freiheit. Es war unberührt und im Westen von Deutschland war das ganz anders.
Eine ganz andere Ostsee hier als sowieso die Ostsee in Westdeutschland, aber auch anders als die Nordsee. Es ist ruhiger hier, verträumter.
Der Nordsee liebe ich. Ich war oft auf der Insel Föhr, Sylt und Amrum. Aber der Ostsee ist ein bisschen
ruhiger.
Ja, es kann auch sehr gewaltig sein. Auf jeden Fall gefiel es mir hier auf der Insel. Hier zum Beispiel Binz. Das war damals 2000 ganz anders.
Noch nicht so touristisch wie heute?
Nee, da waren Ecken, Würstchenbude, Fischbude. Es war sehr elementar. Die Leute waren anders. Es war richtig, richtig schön.
Rügen ist die schönste im Meer.
Und dann habe ich der Insel jede Ecke hier kennengelernt. Durch Motivbesichtigung, weil wir haben immer neue Motive gesucht. Dabei habe ich auch sehr viel fotografiert. Es war einfach eine tolle Drehzeit hier. Und zwischendurch habe ich Rosamunde Pilcher anschließend gemacht in Irland, Schottland. Dann immer verschiedene Sachen in Irland. Weil ich habe immer Motive gesucht oder Drehorte, wo das Meer ist. Die Insel habe ich richtig lieben gelernt. Aber ich merke, die Schönheit wird langsam
gefressen.
Ja, durch dieser unglaublich dichte Tourismus. Ja? Und es gibt viele Plätze, wo ich früher ganz alleine war. Dann komme ich jetzt heute hin und da laufen Menschen mir entgegen. Jedes Mal muss ich schlucken. Meine Lieblingszeit hier auf der Insel ist ganz früh morgens. Zum Beispiel heute Morgen bin ich um 3:30 morgens aufgestanden, habe meine Tee gemacht und dann meine Kamera gepackt, meine Stativ und bin zu einer Stelle hier am Meer, wo ich ganz spezielle Meeresbilder mache. Ich versuche immer, anderen Bildern zu machen als anderen. Ich mache sehr viele Landschaften, aber ich versuche immer, neue Ideen auszudenken, wie man ein Bild betrachten kann. Durch mein Studium in Malerei, ich mische Farben sehr, sehr gern. Und ich versuche jetzt, digitale Farben zu mischen, während ich da fotografiere. Ich mache das nicht am Computer mit Spezialprogrammen. Ich mache das mit der Kamera. Durch meine Erfahrung, 40 Jahre lang habe ich als Kameramann gearbeitet. Ich kenne die Tricks. Und ich mache das alles original. Und das sind gewaltige Bilder.
Das war nur ein kleiner Teil unseres Gesprächs mit der Kameralegende Mike Gast. An anderer Stelle setzen wir dieses Gespräch sicher fort. Mike sagte mir, dass er irgendwann diese Insel verlassen werde. Hat mich überrascht, aber er sagt, er muss weiterziehen. Er muss neue, unentdeckte Orte finden. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wo er dann seine Zelte aufschlagen wird. Aber erstmal, meine Damen und Herren, sind Sie dran. Urlaub in Binz. Vielleicht sind Sie ja schon Stammgast hier. Dann radeln Sie doch einfach mit uns weiter über Bergen nach Stralsund. Dahin bringt Sie eine weitere Radioreise mit uns, eine Mecklenburger Radtour. Oder Sie steigen in den Trabant ein und entdecken dann Deutschlands größte Insel mal mit dem Trabi. Auch sehr schöne Erfahrungen. Hat mich damals auch der nette Holger Fohnberg begleitet. Und diese beiden Radioreisen sind Ihnen wärmstens empfohlen als Podcast unter www.radioreise.de. Dazu gibt es tolle Fotos, auch von Holger, und aktuelle Infos im Text in unseren Blogs. Wir haben viele weitere Radioreisen an die Ostsee. Eine empfiehlt sich ebenfalls auch für die Urlaubsverlängerung, nämlich unsere Tour Secret Land. Die beginnt nämlich auf der kleinen Insel Film, direkt vor Rügen gelegen. www.radioreise.de. Ganz viel Ostseeurlaub gibt's da. Wir sind auf Facebook, Instagram und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. In Binz hören Sie sehr, sehr viele Sprachen der Welt, vor allem auch rund um die Seebrücke. Vielleicht auch die hier. Goodbye, au revoir, adios, ciao, hey, grüezi, bis wiedanya, wislat, nasledanau, ayowamba, auf Wiederloge, ade, salam alaikum und shalom. Sie hören viele Berliner, die Ihnen macht's gut Nachbarn sagen, und die Einheimischen, die sagen ganz einfach tschüss.
Ich, Claudia Hase, wünsche euch einen tollen Tag und vielleicht sehen wir uns demnächst mal im Ostseebad Binz und vielleicht auch auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen auf der Kurhausterrasse.
Und ich, Roger Piniak, wünsche Ihnen hier bei uns auf der Insel Rügen natürlich einen angenehmen Aufenthalt und wir freuen uns, wenn Sie uns in einer unserer Bahnen besuchen. Vielleicht zum Jagdschloss Granitz, ein absolutes Highlight, oder zum Baumwipfelpfad, zum Naturerbezentrum in Prora. Und wenn Sie uns vielleicht über dieses Radio gehört haben, sagen Sie einfach bei unserem Fahrer, vielleicht gibt er Ihnen ja so einen Rabatt. Wir würden uns freuen. Dankeschön.
Agnes Heine, ich freue mich, wenn wir uns mal hier am Jagdschloss Granitz sehen, denn Sie sind diejenigen, die unser Haus mit uns gemeinsam beleben. Also kommen Sie vorbei und besuchen Sie uns.
Ich bin Timo Gutwein vom Oldtimer- und Infra-Museum in Rügen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit der Radioreise mit Alex. Wir hatten auf jeden Fall Spaß bei unserem Besuch.
Als Leiterin des Prora-Zentrums, Susanna Miskalski, möchte ich Sie einladen, sich den historischen Ort Prora anzuschauen.
Oh, mein Name ist Gutjahr, ich grüße alle Reisenden für die Radioreise und wünsche allen mit uns viel Spaß.
Binz!
Now our little talk is going to an end and would like to say, have a look at this island and enjoy it, because it's very special. It's in my heart, and I'm sure if you come up, it's going to be in your heart too.
Na dann, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Wenn du es spürst, machen wir alles richtig.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.